Ich übergebe Herrn Arnoldner, der das, wie gesagt, das Labor in Wien im AKH begründet hat. Bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herwig, vielen Dank für die freundliche Einladung. Vielen Dank, lieber Herwig, auch wenn ich das so sagen darf, vertretend für viele Kollegen, glaube ich, dass du unsere kleine HNO-Szene seit Jahrzehnten mit schönen Fortbildungen belebst, mit viel Einsatz während deiner aktiven Zeit und jetzt auch während deiner weiter aktiven Zeit. Vielen Dank. Ich darf Ihnen etwas erzählen über die Ohrforschung in Wien. Ich habe mir gedacht, nach einer kurzen Einleitung erzähle ich Ihnen ein paar Themen aus unserem Christian-Doppler-Labor für Innenohrforschung. Es gibt ein neues Medikament, endlich, für Innenohrerkrankungen, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte, auch wie man das erforscht. Es gibt ein neues Großtiermodell, das wir ganz dringend notwendig hatten. Letztendlich möchte ich Ihnen etwas über die flüssige Biopsie des Innenohrs erzählen und zu guter Letzt über Viren als Vektoren, als Hoffnungsträger für Therapien des Innenohrs. Gestatten Sie mir eine kurze Einleitung, warum ist Hören wichtig und wieso ist das Thema der Hörstörungen wichtig? Hörstörungen nehmen extrem zu. Es wird geschätzt, dass heute 1,5 Milliarden Menschen an einer versorgungspflichtigen Schwierigkeit leiden und diese Zahlen steigen weiter. Sie steigen deswegen weiter, je nachdem, wo man hinschaut. Bei uns sind es mehr die Exposition gegenüber Lärm, auch die Freizeitgestaltung. In anderen Ländern sind es mehr Infektionen. Viele Ursachen, aber auch viele Konsequenzen. Und denken Sie nicht nur an Kommunikationsprobleme, an Kinder, die vielleicht Sprache nicht erlernen. Nein, es geht auch um Einschränkungen am Arbeitsplatz, sozioökonomische Faktoren oder aber auch, was man immer mehr erforscht, um kognitiven Abbau. Also eine Hörstörung zieht einen Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich. Und wenn wir uns anschauen, was wir tun können gegen Hörstörungen, dann sehen Sie, es gibt ein sehr weites Spektrum an Therapieerfolg. Wir haben auf der einen Seite des Spektrums die fantastischen Cochlea-Implantate, mit denen wir heute wirklich das Hörorgan ersetzen können. Wir können taube Kinder damit eigentlich heilen, sodass sie in Regelschulen gehen können. Und auf der anderen Seite des Spektrums, nicht so erfreulich, haben wir Zustände wie Hörsturz oder Tinnitus, wo wir bis heute eigentlich nicht genau wissen, was im Innenohr passiert und wo wir das Gleiche machen wie etwa vor 40 Jahren. Wir geben Cortison ohne wirklicher Evidenz und in der Hoffnung, dass wir etwas Positives bewirken können. Und glauben Sie es oder nicht, trotz dieser hohen Prävalenz an Hörstörungen, es gibt bis heute ein einziges Medikament, das für Hörstörungen zugelassen ist, nämlich das Sodium-Thiosulfat bei Cisplatin-indizierter Ototoxizität. Sonst haben wir gar nichts. Und das ist schon erstaunlich. Wir geben Hörgeräte und wenn die nicht mehr funktionieren, vielleicht Cochlea-Implantate. Und um Sie ein bisschen zu sensibilisieren, warum das so ist, naja, das Innenohr ist eine besonderes Organ, nicht nur aufgrund der Leistung, dass es täglich erbringt, es ist auch ein besonderes Organ aufgrund der versteckten Lage an der Schädelbasis im härtesten Knochen des Menschen, im Felsenbein. Es ist extrem klein, nur so groß etwa wie ein Centstück. Und was die Situation für uns noch schwieriger macht und warum wir vieles gar nicht verstehen, was im Innenohr passiert, wenn wir schlechter hören, ist die Tatsache, dass wenn wir eine Probe nehmen möchten, so wie wir es von anderen Organen gewohnt sind, und das Innenohr eröffnen, dann hört der Patient in der Regel schlechter oder ertaubt sogar. Das heißt, das sind alles extrem schwierige Voraussetzungen. Wenn wir nun ein bisschen über die Geschichte sprechen der Innenohrforschung in Wien, kommen wir natürlich nicht vorbei am Namen Professor Burian und am Ehepaar Hochmeier de Soyer, die späteren Gründer der Firma MedL, eines der Leader im Bereich der Hörimplantate, heute in Innsbruck besiedelt. Und 1977 hat Wien tatsächlich Geschichte geschrieben, weil eben weltweit erstmalig ein Mehrkanal-Cochlea-Implantat eingesetzt wurde. Für all jene von Ihnen, die mit der Materie nicht ganz so betraut sind, nur ganz kurz, damit Sie meine späteren Ausführungen hoffentlich verstehen können, was ist ein Cochlea-Implantat? Es ist eigentlich die erfolgreichste Neuroprothese, die wir haben. Wir können mithilfe dieses Implantates mit einer Elektrode, die wir in die Schnecke einführen, die ausgefallenen Hörzellen in der Schnecke ersetzen, indem wir direkt mit elektrischen Impulsen den Hörnerv reizen, sozusagen unter Umgehung der ausgefallenen Haarzellen und so tatsächlich Hören wiederherstellen können. Bis heute sind etwa 1 Million Menschen mit diesen Implantaten versorgt und es ist heute eine wirkliche Routineoperation für uns. 2010, und in Wien gab es bis dahin eigentlich keine wirkliche Grundlagenforschung zum Hören, durfte ich gemeinsam mit heute Dozent Hohneder mit dieser Grundlagenforschung am Innenohr beginnen. Und wir haben damit begonnen, mit Hilfe von intratympanal, also ins Innenohr verabreichten Gelen, die thermoreversibel sind, die sind flüssig, wenn wir sie bei Raumtemperatur lagern, werden dann fest im Innenohr und haben hier, und das ist heute schon an der Klinik angekommen, erstmalig mit diesen lokalen Therapiegaben begonnen. Und wir haben später eine Unterstützung vom FEF bekommen, konnten aber, und das war jetzt, und darüber möchte ich noch ein bisschen mehr erzählen, vor 2 Jahren das Christian-Doppel-Labor für Innenohrforschung gründen. Und was möchten wir hier erreichen? Wir möchten endlich verstehen, was passiert eigentlich wirklich im Innenohr, wenn Patienten Hörverlust haben. Was sind die Mechanismen auf molekularer Ebene? Wir wollen neue Substanzen testen, gemeinsam mit der Firma Medell, das ist unser Industriepartner, neue Elektroden testen und letztendlich mit Hilfe viralen Vektoren zu einer langfristigen Medikamentenabgabe im Innenohr führen. Wenn Sie so wollen, wollen wir das Cochlea-Implantat 2.0 erfinden. Wir möchten das Cochlea-Implantat nicht nur dazu verwenden, bei tauben Menschen das Hören wiederherzustellen, sondern das Implantat auch zu verwenden, um etwa Substanzen ans Innenohr zu liefern und so verschiedene Grade der Schwerhörigkeit abzudecken. Wenn die Hörstörung gering ist, eben als Drug Delivery Device und erst wenn es fortschreitet, als Cochlea-Implantat. Lassen Sie mich Ihnen jetzt einen neuen Wirkstoff, wir haben Ihnen gesagt, es gibt eigentlich nur Cortison, das ist fast beschämend, aber Gott sei Dank tut sich etwas. Ich möchte Ihnen vorstellen, AC102, eine neue, hoffnungsvolle Substanz, letztendlich von einem kleinen Spin-off der Charité von der Firma AudioCure. Wir forschen gemeinsam mit AudioCure schon fast 10 Jahre mit diesem Molekül und es ist ein Molekül, das sehr klein ist, das sehr lipophil ist, sehr rasch ins Innenohr geht und das wir als Gel zur Verfügung haben, beziehungsweise auch als Beschichtung der Elektrode. Und das wirklich Besondere ist diese schnelle Uptake in das Innenohr. Und wie wirkt AC102? Ich kann Ihnen gar nicht zu viel darüber erzählen, aber es ist ein Pyridoindol und es hat 2 Mechanismen. Es wirkt zum einen antiapoptotisch, also es schützt die Zellen vor dem Zelltod, aber auch neuroprotektiv und neuroregenerativ. Da kann man jetzt sagen, naja, das sind schöne Schlagzeilen, stimmt das wirklich? Ja, und wir haben uns dieses Molekül wirklich vom Labor sozusagen bis an die Klinik angeschaut. Ich möchte Ihnen kurz exemplarisch zeigen, wie man so etwas sozusagen machen kann. Also erster Schritt natürlich, wenn man eine neue Substanz testen möchte, ist, man geht nicht gleich in den Menschen, man geht auch nicht gleich ins Tier und ich möchte an dieser Stelle schon leider sagen, dass wir nach wie vor, weil wir eben keine Biopsie vom Innenohr machen können, Tierversuche in der otologischen Forschung brauchen. Und was man aber macht, man beginnt einmal zum Beispiel mit Hilfe von Organ of Corti Explants diese Substanz auf ihre primäre Wirkung zu testen. Was ist das? Naja, wenn wir uns das Innenohr anschauen, Sie haben es schon vom Professor Swoboda gesehen, es ist ziemlich komplex, das Innenohr, es gibt verschiedene Gänge, aber es gibt auch verschiedene Zellen. Ja? Und all diese Zellen haben eine gewisse Rolle. Wir haben die Haarzellen, wir haben Stützzellen, wir haben Neuronen. Und letztendlich, wenn wir nun eine Substanz testen möchten, reicht uns deswegen auch nicht etwa eine Haarzelllinie, sondern wir brauchen sozusagen das Innenohr in seiner Komplexität, in seinem gesamten Zustand. Und deswegen können wir, und das ist ganz wichtig, das Innenohr von sehr jungen Mäusen als ein Ganzes dissezieren, kultivieren und dann anhand dieser kultivierten Innenohresubstanzen testen. Und das zeige ich Ihnen ganz kurz mit Hilfe von AC102. Wir haben eben von kleinen Mäusen, sehr jungen Mäusen, diese Innenohre dissetziert, haben sie kultiviert und können sogar noch die Insertion einer Elektrode mit Hilfe dieses Fadens stimulieren und können dann als erste Hinweis zeigen, zum Beispiel, dass proinflammatorische Zytokine und Enzyme, TNF-Alpha, iNOS, COX-2, mit Hilfe diesem AC102, mit dieser neuen Substanz in Orange gehalten, runterreguliert werden. Also das ist schon einmal eine sehr gute Basis sozusagen von der Petrischale. Nächster Schritt ist dann, wenn wir einen guten Kandidaten haben, wir schauen uns das an, wirkt das wirklich aufs Ohr, wirkt das auf die Hörfunktion, in diesem Fall in der Wüstenspringmaus. Das heißt, nächster Schritt, wir haben eine Cochlea-Implantation in der Wüstenspringmaus simuliert und haben dieses Gel 24 Stunden vor Cochlea-Implantation appliziert und haben uns dann über einen Zeitraum von 4 Wochen angeschaut, was macht dieses Gel mit dem Hören des Tieres, was geschieht auf zellulärer Ebene. Und natürlich verglichen mit einer Vehicle Drug, also mit einem Placebo-Medikament. Dr. Niraczka, einer meiner PhD-Studenten, hat sich da sehr gut darum gekümmert. Und siehe da, AC102 wiederum in Orange gehalten, wirkt auch auf das Hören. Sie sehen hier die Verschiebung der Hörschwelle und Sie sehen in Orange, die Hörschwelle ist mit AC102 deutlich geringer verschoben in verschiedenen Frequenzbereichen als mit unserem Placebo-Medikament. Und wir können uns bei diesen Tieren nicht nur das Hören anschauen, wir können uns auch die kleinen Haarzellen anschauen. Und Sie sehen es wieder in Orange. Wir schauen uns das Überleben der Haarzellen an und siehe da, diese Substanz hält, was sie verspricht. Sie schützt die Haarzellen, die äußeren Haarzellen als auch die inneren Haarzellen. Und zusätzlich können wir uns auch die feinen Synapsen anschauen, die Verbindung der inneren Haarzelle mit dem auditorischen Nerv. Sie sehen es wiederum in Orange und Sie sehen, AC102 schützt diese Synapsen, die wir so dringend brauchen, um hören zu können, fast genauso gut wie in der Kontrollgruppe und deutlich mehr als in der Vehikelgruppe. Sie sehen, es sind mit AC102 fast alle dieser wichtigen Synapsen erhalten. Nun, nächster Schritt, also wir waren in der Petrischale, wir waren im Kleintiermodell, wir gehen ins Großtiermodell, das überspringe ich aus Zeitgründen. Wir haben dann eine Phase 1-Studie mit der klinischen Pharmakologie gemacht, haben gezeigt, dass dieses Gel AC102 sehr gut verträglich ist und momentan läuft eine Phase 2-Studie in Hörsturzpatienten, die multizentrisch abläuft. Und ich darf es Ihnen sagen, wir erwarten uns eigentlich sehr viel und das könnte wirklich ein Game Changer sozusagen werden, dieses neue Medikament. Jetzt springen wir zum Schwein als Großtiermodell. Das war ein wesentlicher Faktor in unserem Christian-Doppler-Labor. Wenn wir an Hörforschung, an Grundlagenforschung in Tier denken, ich habe Ihnen gesagt, wir brauchen leider Tierforschung, wir haben fast immer Nagetiere. Wir verwenden Mäuse, wir verwenden Chinchillas, wir verwenden Gerbils, Wüstenrennmäuse. Das funktioniert sehr gut bis zu gewissen Limitationen, nämlich die Größe ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Die Tiere sind deutlich kleiner als der Mensch, wie Ihnen klar ist. Aber auch, wenn wir uns anschauen, die Bulla im Meerschweinchen, das ist das Innenohr im Meerschweinchen hier und die liegt völlig frei, ganz anders die Situation beim Menschen. Das heißt, wenn wir unsere Ergebnisse jetzt vom Kleintier zum Menschen übertragen wollen, dann haben wir eine gewisse translationale Lücke. Wir können nicht sagen, etwas, was in Meerschweinchen funktioniert, wird auch im Menschen funktionieren. Und deswegen müssen wir diese Lücke sozusagen schließen. Und das kann man natürlich idealerweise an Affenforschung, die gibt es in Österreich nicht, die ist auch extrem teuer. Ein Primat, ein Non-Human Primate kostet ca. $45,000. Und deswegen haben wir als eine der ersten Gruppen weltweit begonnen, das Schwein zu etablieren. Das Schwein als Großtiermodell, um diese Lücke zwischen Kleintier und Mensch eben zu schließen. Und warum macht das Sinn? Das darf ich Ihnen zeigen, wenn wir uns die Länge der Basilarmembran, also das Innenohr sozusagen ausgerollt, anschauen und vergleichen. Also die Maus hat ein paar Millimeter lang, die Ratte ähnlich, das Meerschweinchen auch, aber das Schwein ist fast genauso von den Dimensionen des Innenohrs wie der Mensch und deswegen ein sehr, sehr guter Kandidat als Großtiermodell. Wir haben dann in aufwendigen Versuchen eben das Schwein, dieses Innenohr vermessen. Wir haben uns angeschaut, welche Volumina gibt es da und tatsächlich, also die Flüssigkeit im Innenohr, die Perilymphe, da sprechen wir von 190 Mikroliter, also ganz, ganz wenige Menschen und das Schwein kommt mit 84 Mikroliter dem sehr nahe, viel näher ist als etwa der Rhesusaffe oder natürlich die Kleintiere. Und wir können dieses Schwein auch verwenden, um Cochlea-Implantate, Implantationen durchzuführen. Und zwar, und das ist das Tolle, mit denselben Implantaten, die wir auch bei Menschen verwenden. Sie sehen hier Nervus facialis, Sie sehen Chorda tympani, Inkustabedialgelenk im Schwein. Hier sehen Sie schon das runde Fenster. Und dann können wir in dieses Innenohr, das genauso groß ist eben wie beim Menschen,
menschliche Cochlea-Implantate einführen. Und das ist ein ganz großer Schritt in Richtung besseres Verständnis, was auch beim Menschen passiert, wenn es zu Hörverlust kommt. Wir können dann natürlich diese postoperativ Röntgen machen, schauen, wie die Elektrode im Innenohr liegt und können auch histologische Schnitte natürlich machen und können sogar diese Schweine, denen geht es sehr gut bei uns, das ist Dr. Yildiz, jetzt einer meiner PhD-Studenten, auch diese Sprachprozessoren aufsetzen und tatsächlich auch diese Cochlea-Implantate stimulieren, und die tolerieren das eigentlich sehr gut, diese Tiere. Aber was es uns noch viel mehr ermöglicht, ist, endlich können wir verstehen, was passiert, wenn wir ein Medikament verabreichen, wie viel Medikamente kommen tatsächlich im Innenohr an. Und nicht nur eben bei Kleintieren, sondern auch bei Großtieren. Hier exemplarisch gezeigt, wir haben verglichen, was passiert, wenn wir ein Medikament übers runde Fenster spritzen, was passiert, wenn wir ein Medikament über eine Katheter ins Innenohr geben. Und wir können dann anhand von Methoden, wo wir diese Innenohrflüssigkeit eben sammeln, tatsächlich feststellen, wie viel Medikament kommt im Innenohr an, etwas, was wir bis jetzt eigentlich nur mutmaßen konnten. Hier sehen Sie, wie das Innenohr eröffnet wird, wie dieser Katheter, mit dem wir eben Medikamente verabreichen können, ins Innenohr eingeführt wird. Und dann können wir mit Hilfe von ganz kleinen Glaskapillaren, das sehen Sie hier, diese wenigen Mikroliter sammeln und analysieren und dann eben Rückschlüsse bekommen, an welcher Stelle der Schnecke kommt wie viel von diesem Medikament an. Und durch dieses schrittweise Samplen können wir dann etwa sagen, im oberen Bereich der Schnecke durch diese Fraktionen kommt so und so viel Wirkstoff an und im unteren Bereich vielleicht diese Menge an Wirkstoff. Und das sind ganz wesentliche Schritte, um eben die Wirkstoffverteilung im Innenohr besser zu verstehen. Schließlich möchte ich Ihnen noch ganz kurz zeigen über die Liquid Biopsy des Innenohrs. Ich habe Ihnen gesagt, wenn wir das Innenohr beim Menschen eröffnen, ist die Chance sehr groß, dass der Patient das Hören verliert oder schlechter hört. Wir möchten dennoch, und da hilft uns eben, da brauchen wir ein Großtiermodell, da helfen uns nicht kleine Nagetiere. Wir wollen durch repetitives Samplen, also Gewinnen von dieser Flüssigkeit des Innenohrs, durch eine Analyse der Flüssigkeit auf molekularer Ebene. Wir schauen uns konkret den Proteomgehalt, also Proteingehalt, also auch die MicroRNA an. Möchten wir verstehen, was passiert im Innenohr bei einem Hörsturz, was passiert bei Lärmtrauma und möchten vielleicht Biomarker identifizieren, um besser zu verstehen, warum Frau X schlecht hört und anders als Herr Y und so einen Schritt Richtung personalisierter Medizin, auch was Innenohrstörungen betrifft, kommen. Wie machen wir das? Wir haben eben verschiedene Traumamodelle, wir können gesunde Tiere verwenden, wir können nach Cochlea-Implantation Tiere verwenden, wir können Haarzelltrauma nachstellen und gewinnen dann Innenohrflüssigkeit von diesen Tieren und schauen uns an den Proteomgehalt, schauen uns an die MicroRNA und können das mit elektrophysiologischen Messungen korrelieren. Und erste Ergebnisse zeigen uns, das ist jetzt noch nicht veröffentlicht, aber wir sehen schon, etwa bei den Schweinen 6 Monate nach Implantation, dass sich tatsächlich etwas tut im Innenohr. Das haben wir ja auch erwartet. Also der Proteomgehalt ändert sich und nun gilt es, diese Faktoren tatsächlich genauer zu analysieren, um zu verstehen, was im Innenohr eben passiert. Letztendlich möchte ich Ihnen noch kurz ein bisschen einen Blick in die Zukunft geben. Viren als Vektoren für Therapien des Innenohrs. Es werden, und das wurde ja auch bei gewissen Impfungen verwendet, es wird bei gewissen Formen der spinalen Muskelatrophie verwendet. Wir können heute nicht pathogene Viren, das sind vor allem adeno-assoziierte Viren oder auch Lentiviren in gewisser Weise, verwenden, um Substanzen als Vektoren zu verwenden. Und konkret, Anfang des Jahres ging durch alle Schlagzeilen oder zumindest durch die einschlägige Presse, wurde erstmalig in China, später auch in Amerika, bei einer ganz besonderen Form der Schwierigkeit wurden Viren verwendet, um ein Protein ins Innenohr zu bekommen. Das heißt, das sind Kinder, die sonst nur Cochlea-Implantate bekommen hätten und die haben jetzt tatsächlich auf der einen Seite diese virale Therapie bekommen, auf der anderen Seite das Cochlea-Implantat und hören tatsächlich auch auf der Seite, wo die Viren- und Gentherapie stattgefunden hat. Und wir haben sehr wichtige Kollaborationen mit Kansas, Hinrich Steker, aber auch Lukas Landecker von unserer Klinik, der 5 Jahre in Boston war und ein Spezialist für die adeno-assoziierten Viren eben als Vektoren sind, um das Innenohr zu erreichen. Wir kooperieren auch mit Finnland und Hannover auf diesem Bereich und da wird sich in den nächsten Jahren sicher noch sehr viel tun. Zusammenfassend, ich hoffe, ich habe Sie nicht erschlagen, aber ich habe Ihnen versucht, näher zu bringen, dass der Hörverlust ein zunehmendes, nicht nur medizinisches, sondern auch sozioökonomisches Problem darstellt. Und trotz der bemerkenswerten Erfolge mit den Cochlea-Implantaten, und die funktionieren ja wirklich ganz toll, haben wir einen hohen Bedarf an Forschung für das Innenohr. Denken Sie an Cortison, denken Sie an Hörsturz und an Tinnitus. Es gibt Gott sei Dank vielversprechende neue Medikamente, die wir uns in unserem Labor und auch in klinischer Prüfung ganz genau ansehen. Und das Schwein hat sich als ideales Großtiermodell etabliert oder ist gerade am Weg dazu, weil wir eben Großtiere brauchen, wenn wir unsere erste Forschung vom Kleintier in den Menschen umsetzen möchten. Liquid Biopsy ist ein Hoffnungsschimmer hin zu einer personalisierten Medizin. Wir wollen besser verstehen, was im Innenohr passiert bei Hörverlust. Und letztendlich sind virale Vektoren eine große Zukunftshoffnung. Ich darf mich bedanken, ich stehe natürlich nur stellvertretend dafür ein großes Team an PhD-Studenten, an ärztlichen Kollegen, an Tierärzten, an Laborassistenten und darf mich ganz herzlich bei all diesen genannten Personen bedanken, bei unseren Partneruniversitäten Kansas, Finnland, Hannover und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Na, vielen Dank. Ich bin gerade nicht erschlagen, aber ich bin ein bisschen vorbereitet, was da so passiert. Es ist ja eine extrem differenzierte Forschung und man sieht, das geht alles nur arbeitsteilig und was weiß ich. Also das muss man sich sehr gut überlegen. Fragen? Bitte um eine Diskussion.
Haben Sie Erfahrung auch mit Schwannoma-Behandlung? Würde das hier hineinfallen?
Ja, also gerade vestibulares Schwannome, also gutartige Nervenscheidentumor im kleinen Brückenwinkel, auch da geht die Forschung hin zu einer Therapie, wo virale Vektoren verwendet werden, um diese Schwannome zielgerecht zu erreichen und gewisse Faktoren, Anti-VGF zum Beispiel, ein Wachstumsstopp zu erreichen. Ja, also das geht schon Hand in Hand auch mit der Innenohrforschung. Mhm.
Gibt es das Ergänzungen zum Beta-2-Transferin in der Traumadiagnostik?
Naja, Beta-Trace verwenden wir in erster Linie heute, das noch spezifischer ist für Liquor. Und das ist nach wie vor ein wichtiger Hinweis, wenn es darum geht, Nasensekretion von Liquor zu unterscheiden. Ja.
Vielen Dank. Ich bin wahnsinnig beeindruckt über diese mikrochirurgischen Möglichkeiten. Inwieweit sind diese Applikationen von Medikamenten im Innenohr eigentlich schon routinetauglich? Naja, ist das etwas, was auch außerhalb einer Uniklinik möglich sein wird in Zukunft?
Also prinzipiell, was wirklich in unsere alltägliche Praxis angekommen ist, ist, dass wir eigentlich weggehen von der systemischen Therapie, also diese Infusionstherapien, wo die Patienten eine Woche Cortison bekommen, sind unüblicher geworden und hin zu einer lokalen intratympanalen Therapie. Das bedeutet, wir betäuben das Trommelfell und gehen dann mit einer feinen Nadel ins Mittelohr und dann diffundiert der Wirkstoff in das Innenohr, unter Umgehung des First-Pass-Effekts der Leber. Das heißt, wir erreichen damit höhere Wirkstoffspiegel im Innenohr und vermeiden Nebenwirkungen, die systemisch sind. Jetzt sind wir aber im Mittelohr. Ihre Frage war das Innenohr. Und direkt ins Innenohr spritzen wir eigentlich nur bis jetzt Substanzen im Rahmen einer Cochlea-Implantation, wo wir das Innenohr ohnehin eröffnen. Aber Zukunftsmusik wäre natürlich schon, dass wir, wenn wir mit unserer Forschung vorankommen, Wege finden, wie wir so fein nicht nur samplen können aus dem Innenohr, also Flüssigkeit gewinnen, ohne das Hören zu beeinträchtigen, um zu verstehen, welches Medikament braucht vielleicht der Patient, was anderes als wer andere, aber dann auch, um eben ganz atraumatisch Substanzen applizieren zu können, ohne vor einem Hörverlust Sorge zu haben. Also zusammenfassend, Mittelohr ja, ist in der Praxis angekommen, Innenohr noch nicht, aber hoffentlich bald. Also direkte Applikation ins Innenohr noch nicht, aber hoffentlich bald. Noch gehen wir den Umweg übers Mittelohr, Diffusion ins Innenohr.